Ja, vielen herzlichen Dank für dieses wunderschöne Lied. Natürlich sehr passend zum Thema heute Morgen. Danke auch für die Einleitung, für alles, was wir da schon gehört haben. Ja, ich möchte auch versuchen, das gleich zu nutzen heute Morgen. Das ist ja so die Einweihung. Und über den Bildschirm einige Bibelverse dann einzublenden. Ich denke, das hat den Vorteil, dass man dann einfach ein bisschen mehr oder vielleicht besser mitkommt. Es hat einmal jemand gesagt, die trüben Zeiten des Lebens sind Tunnel, nicht Bahnhof. Die trüben Zeiten des Lebens sind Tunnel, nicht Bahnhof. Nach dem trüben Kapitel 13 der Offenbarung, der Antichrist, der Weltbeherrscher, das Mahlzeichen, kommen wir auf einmal zu dem sonnigen Kapitel 14. Die 144.000 Versiegelten sind durch die ganze schwere Trübsal von 42 Monaten hindurchgegangen. Ein riesiger Tunnel, aber eben nur Tunnel. Der Bahnhof kommt jetzt auf dem Zionsberg zusammen mit dem Lamm. Jesus Christus, den Messias. Wir wollen nun Stück für Stück, Satz für Satz, Vers für Vers uns die Zeit nehmen und diesen Abschnitt von Offenbarung Kapitel 14, 1 bis 5 durchgehen. Zunächst einmal hier, und ich sah und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion. Und da beginnt eigentlich schon das Fragen. Ich hatte ja, wer am Donnerstag in der Gebetsstunde war, hatte ich erklärt, also das Kapitel 14 ist gar nicht so einfach, da gibt es viele Fragezeichen und vielleicht auch Möglichkeiten der Auslegung. Und das ist schon so eine Frage, nämlich, was ist mit dem Berg Zion gemeint? Etliche nämlich sind der Ansicht, ja, das ist der Himmel, das himmlische Jerusalem, beziehungsweise der himmlische Berg Zion aus Hebräer Kapitel 12, Vers 22. Da sind die 144.000 jetzt angekommen. Ich bin der Meinung, dass mit diesem Berg Zion, der hier erwähnt wird, der Berg Zion in Jerusalem hier auf dieser Erde gemeint ist. Also im buchstäblichen Sinn. Welches Argument spricht dafür, dass damit nicht das himmlische Zion gemeint ist, sondern das irdische Zion, auf dem der Herr kommt und dann seine 144.000 zu sich ruft? Also meines Erachtens Vers 2. Der Standort des Johannes macht das deutlich, an dem er sich befindet. Er sagt nämlich, und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel. Hätte Johannes sich im Himmel befunden und wäre das himmlische Jerusalem Zion gemeint, dann müsste er sagen, ich hörte eine Stimme im Himmel. Aber da er sich auf dieser Erde befand und einen geistlichen Einblick bekommt in die Zukunft, hört er eine Stimme aus dem Himmel und er sieht, nach meiner Erkenntnis, diese 144.000 auf dem wirklichen Berg Zion, sprich Jerusalem. Warum ist das eigentlich so wichtig? Das ist doch nur egal, das spielt doch keine Rolle. Himmel, Erde, himmlisches Jerusalem, irdisches Jerusalem. Doch, das spielt eine Rolle. Und zwar spielt es deshalb eine Rolle, weil die ganze Offenbarung spricht über die Zukunft und über die Enderfüllung aller irdischen Verheißungen, die Israel hat. Und das wird ja in manchen Kreisen nicht so gerne gesehen. Da will man ja alles auf die Gemeinde abwälzen und darum sieht man immer nur und überall den Himmel. Es kommt zwar nachher auch noch Kapitel 20 oder 21, 22, aber bis dahin dreht es sich um ganz andere Dinge. Also mit dieser Tatsache, dass das irdische Zion gemeint ist, wird die zentrale Zukunft Israels betont. Denn Israel hat eine irdische Verheißung. Es geht darum, dass der Messias auf die Erde wiederkommt und tatsächlich in Jerusalem sein messianisches Reich aufrichtet. Die Zukunft für das irdische Volk Israel und den erlösten Teil des irdischen Volkes Israel findet auf dieser Erde statt. Auf dieser Erde werden 12 Throne stehen, eins neben dem Thron des Messias, und da werden seine 12 Jünger, seine Apostel mit ihm auf 12 Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels zu richten. Sacharja, Kapitel 14, Kapitel 12. Der Herr kommt wieder auf dieser Erde, richtet in Jerusalem seinen Herrschaftssitz aus und wird über diese Welt regieren. Also das scheint mir sehr wichtig, und das betonen wir ja auch immer wieder in unserem Missionswerk, Israel hat Verheißung, und darum geht es in der Offenbarung. Nun einen Schritt weiter, das Lamm auf dem Berg Zion und mit ihm 144.000. Die trugen den Namen seines Vaters auf ihren Stirnen geschrieben. Ich weiß nicht, ob Sie vor einiger Zeit hier waren, als wir über Offenbarung Kapitel 5 sprachen. Da ging es ja auch um ein Lied. Und da hat mich der Satz so beeindruckt, so ein kurzer Satz: Weine nicht, weil da steckt so viel Trost drin. Weine nicht. Dürfen wir auch geistlich auf unser Leben übertragen. Weine nicht. Es gibt so viel Trost von der Seite des Herrn Jesus her. Und hier in diesem Abschnitt ist es nun der kleine Satz: mit ihm. Damit steht und fällt alles. 144.000 mit ihm. Er mit ihnen, sie mit ihm. Das ist die Zukunft. Und das ist auch unsere Zukunft als Gemeinde Jesu. Wir wissen, dass diese 144.000 Israeliten versiegelt werden. Wo? Da haben wir es. Offenbarung Kapitel 7, da treten sie zum ersten Mal auf. Es geht also jetzt in Richtung Zorngericht Gottes. Es geht so richtig rein in die Offenbarungszeit. Und da heißt es in Kapitel 7, das ist so ein Einschub, nennt man das in der Offenbarung. Da werden die 144.000 Versiegelten versiegelt, und zwar jeweils 12.000 aus den 12 Stämmen Israels. Also wir interpretieren da überhaupt nichts anderes rein. Wenn da steht 12.000 aus den 12 Stämmen Israels, dann ist das so. Ja, wenn in meinem Personalausweis steht Norbert Lied, da kann man nicht schreiben Egon Bahr. Ja, du bist ja gar nicht der Norbert Lied, du bist der Egon Bahr oder der Tünnels oder der Kasperle. Da ist Norbert Lied, wörtlich. Ich denke, das ist in Ihrem Pass nicht anders, oder? Und er sprach: Schädigt die Erde nicht, noch das Meer, noch die Bäume, bis wir die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen versiegelt haben. Und ich hörte die Zahl der Versiegelten, 144.000 Versiegelte aus allen Stämmen der Kinder Israels. Hier in Offenbarung Kapitel 7 werden sie also versiegelt. Und in Offenbarung Kapitel 14 erfahren wir nun, mit was sie versiegelt worden sind. Haben die einen Stempel auf die Stirn gekriegt oder was weiß ich, eine Bleiplatte oder was? Ist das sichtbar? Ist das unsichtbar? Ich denke, es ist eher unsichtbar. Aber sie trugen den Namen des Vaters auf ihren Stirnen geschrieben. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Sie können Vater sagen. Und sie werden versiegelt mit dem Namen des Vaters an ihren Stirnen. Wissen Sie, was das bedeutet? Und bitte, das dürfen Sie ruhig auch für sich mitnehmen, im übertragenen Sinn: Gott selbst ist ihre Versiegelung. Der Vater selbst. Er verbirgt sich für sie. Sie sind sein Eigentum. Wer sie antastet, tastet ihn an. Ein Siegel, wir sprachen am Donnerstag in der Gebetsstunde darüber, gibt die Garantie für einen Eigentümer. Und niemand anders darf dieses Siegel für sich in Anspruch nehmen oder öffnen oder stehlen. Aber, wie das so oft ist in der Offenbarung, wir werden wieder mal erinnert an die Sendschreiben. Jesus hat ja der Gemeinde zu Philadelphia verheißen, wer überwindet, den will ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen und er wird nie mehr hinausgehen und ich will auf ihn den Namen meines Gottes schreiben. Und dann geht es noch weiter. Und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalems, das vom Himmel herabkommt von meinem Gott aus und meinen neuen Namen. Das ist nun alles hier bei den Versiegelten in dem Namen des Vaters inbegriffen. Er ist der Inbegriff von allem, der Vater. Sehen Sie, heute die versiegelte Leibesgemeinde, oder sagen wir so, die Versiegelung der Leibesgemeinde ist nicht an Bedingungen geknüpft, sondern nur an Glauben. Wort hören, glauben und man wird versiegelt. Nebenbei, wieder Denksportaufgabe. Nun, dass diese 144.000 Versiegelten, die den Namen des Vaters auf ihren Stirnen tragen, ausgerechnet nach Offenbarung Kapitel 13 erwähnt werden, das hat auch seine Bedeutung und seinen Grund darin, sie sind das Gegenstück zu den Menschen, die das Malzeichen des Tieres tragen. In Offenbarung Kapitel 13, ich denke mal, das ist Ihnen vor Augen, da haben wir ja das Tier aus dem Meer und den falschen Propheten als Antichrist. Und dann wird den Menschen ein Siegel angeboten und sie können nicht kaufen und verkaufen, es sei denn, sie nehmen das Siegel an. Also wieder eine teuflische Imitation von Gottes Handeln. Ja? Gott versiegelt seine Auserwählten, seine souverän Auserwählten 144.000 und der Teufel imitiert das sofort in Offenbarung Kapitel 13 und er will seine Leute versiegeln. Aber noch etwas, diese Versiegelung bedeutet natürlich etwas ganz Fantastisches. Dadurch, dass diese Versiegelten zu diesem Zeitpunkt hier in Offenbarung Kapitel 14 auf dem Berg Zion sich befinden, zusammen mit dem Lamm, und dass sie immer noch vollständig sind. In Offenbarung Kapitel 7 werden 144.000 versiegelt. Die müssen laut Offenbarung Kapitel 13 durch die 42 Monate, also durch die große Trübsal, und stehen jetzt am Ende dieser großen Trübsal, das ist eine Vorausschau, ja, in Offenbarung Kapitel 14, mit dem Lamm auf dem Zionsberg. Das bedeutet, dass sie diese Schreckensherrschaft der beiden Tiere und diese große Trübsal unbeschadet durchgestanden sind. Offenbarung 144.000, Offenbarung 7, Offenbarung 14, immer noch 144.000. Ja, und nicht 122.780. Keiner ist verloren gegangen. Alle sind sie angekommen. Warum? Wegen dem Siegel des Vaters. Jeder von ihnen, der versiegelt ist mit dem Heiligen Geist, die Garantie gibt uns die Bibel, nicht der Norbert Lied. Jeder von ihnen wird ankommen. Und kein Geringerer oder kein Größerer als Gott selber wird dafür sorgen. Wer sie antastet, der tastet ihn an. Er ist unser Vater auch in Jesus Christus. Es wird übrigens auch klar, Offenbarung 9, Vers 4. Und es wurde ihnen gesagt, da diesen teuflischen Heuschrecken, wahrscheinlich Dämonen, dass sie dem Gras der Erde keinen Schaden zufügen sollten, auch nicht irgendetwas Grünem, noch irgendeinem Baum, sondern nur den Menschen, die das Siegel Gottes nicht an ihrer Stirn haben. Das beinhaltet ja, okay, wenn nur die angetastet werden, die das Siegel Gottes nicht haben, dann sind die bewahrt, die es haben. Ja? Sie kommen unbeschadet durch. Ich sag mal so, das erinnert mich an Daniel Kapitel 3. Da haben wir ja eine wunderschöne Geschichte. Und das ist ja nicht einfach nur eine Geschichte, glaube ich. Eine schöne, wahre Begebenheit da im Alten Testament, wo wir, die man so gut Kindern erzählen kann. Das hat ja Sinn und Inhalt. Alle Weissagung ist von Gott eingegeben, ist prophetisch, ja. Da sehen wir die drei Freunde Daniels im Feuerofen. Die müssen in den Feuerofen, die müssen durch den Feuerofen, aber werden bewahrt. Nicht ein Haar, als sie rauskommen, nicht ein Haar, nicht einmal ein Brandgeruch, unbeschadet. Und das ist mit den 144.000 auch so. Und dann gibt es noch eine schöne, prägnante, vielsagende Parallele im Alten Testament, also eine weitere Parallele, und zwar im Hesekiel-Buch. Im Hesekiel wird Gottes Zorn über Jerusalem angekündigt, das dann in Form der Babylonier auch tatsächlich über Israel kam. Aber Gott hat damals gesagt, Hesekiel Kapitel 9, Vers 4, und der Herr sprach zu ihm, er sprach zu einem Engel, geh mitten durch die Stadt, mitten durch Jerusalem und mache ein Zeichen auf der Stirn der Leute, die seufzen und jammern über all die Gräuel, die in ihrer Mitte verübt werden. Und wenn man jetzt dieses Hesekiel Kapitel 9 durchliest, dann stellt man Folgendes fest. Die Herrlichkeit Gottes hatte den Tempel in Jerusalem verlassen, wegen der Sünde des Volkes. Damit war gleichsam der Schutz Gottes aufgehoben und die Stadt dem Untergang geweiht, also der Herrschaft der Babylonier. Die Gottergebenen wurden versiegelt bzw. erwählt und sie wurden bewahrt, beschützt. Die Nichtversiegelten waren demgegenüber schonungslos dem Gericht ausgeliefert und kamen dann infolge der Einnahme Jerusalems und Israels auch tatsächlich um. In Hesekiel 43 wird aber geweissagt, dass die zukünftige Herrlichkeit Gottes zurückkommen wird nach Jerusalem und dass sein Thron in Jerusalem, ich sag mal Berg Zion, stehen wird. Und diese Erfüllung, die finden wir dann in Offenbarung Kapitel 14. Der Herr kommt als das Lamm, als der Messias nach Zion zurück. Also bis hierhin, mit ihm das Lamm, 144.000 Versiegelte, die durchgerettet werden. Und jetzt erklingt ein Lied im Himmel. Diese Schar stimmt damit ein, diese 144.000. Und da heißt es, und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel, wie die Stimme vieler Wasser. Also aus dem Himmel, Johannes sieht das aus irdischer Perspektive meines Erachtens. Und wie die Stimme einer starken Donners, und ich hörte die Stimme von Harfenspielern, also viele Wasser, Donner, Harfenspieler, die auf ihren Harfen spielten und sie sangen wie ein neues Lied vor dem Thron und vor den vier lebendigen Wesen und den Ältesten. Und niemand konnte das Lied lernen, als nur die 144.000, die erkauft worden sind von der Erde. Hesekiel übrigens auch schon hörte ein Getöse vieler Wasser in Hesekiel 1, Hesekiel 43 im Verbund mit der Herrlichkeit des Herrn am Sinai, Berg Horeb, Sinai-Gebirge, als die Israeliten das Gesetz bekamen, der Bund mit ihnen geschlossen wurde, da hörten sie Donner vom Himmel krachen. Und Harfen gehörten ja immer schon zu dem Gottesdienstbestandteil im Tempel, wo meistens Leviten die Harfen spielten. Es handelt sich übrigens bei diesem Lied hier um das einzige Lied in der Bibel, dessen Text verborgen bleibt. Wir wissen gar nicht, was die singen. Andere Lieder, da steht dann der Text auch, ja, was sie gesungen haben. Hier nicht. Es ist ihr Lied. Da sehen wir diese besondere Wahl dieser 144.000. Das ist wichtig, dass wir das vielleicht mal im Hinterköpfchen behalten. Das sind ganz spezielle Leute in einer ganz besonderen Zeit, die Gott souverän erwählt. Allein aus Gnade. Die werden einfach versiegelt. Bumm. Also ihr ureigenes Lied, das niemand anders lernen kann, Und das zeigt ihre ganz besondere Stellung. Und ich habe mir überlegt, warum ist das so, dass niemand anders das Lied lernen kann als diese 144.000 Versiegelten? Sehen Sie, ich glaube, das ist die Antwort, meine ich, ist ganz einfach. Nur solche, die Gottes Gnade erfahren haben. Das ist eigentlich heute gar nicht anders. Nur Menschen, die mit dem Blut Jesu erkauft sind. Nur solche, die die Versiegelung mit dem Heiligen Geist, Epheser 1, Epheser 4, persönlich erfahren haben, können in diesen geistlichen Liedern und in der geistlichen Sprache mitreden, besonders oder beziehungsweise mitsingen. Unerlöste Menschen haben nichts zu sagen. Wenn sie in einer Gruppe sind mit Christen, mit 4, 5 Christen und da sind 2 Nichtchristen bei und sie unterhalten sich über die Bibel, sie machen vielleicht eine Art Bibelstudium oder diskutieren darüber und sie wollen vielleicht nachher eine Gebetsgemeinschaft haben. Diejenigen, die nicht erlöst sind, die können nicht mitbeten. Erst wenn sie bekehrt sind. Die können sich auch nicht beteiligen am Gespräch. Die können vielleicht kritisieren und irgendein Argument bringen, aber so geistlich beteiligen, mit einstimmen, mit loben, mit beten, mit danken, können die nicht. Dazu muss man von Neuem geboren sein. Eine Beziehung, eine geistliche Beziehung zu dem Vater haben. Und wer das bekommen hat, der kann gleichsam auch mit einstimmen. Und da kommt das eben dann, der nächste Satz auch schon. Diese 144.000 sind erkauft. Erkauft worden von der Erde. Und jetzt, das denke ich, muss ich nicht lange erklären, sie wurden erkauft mit was? Nächster Vers. Mit dem Blut des Lammes. Wir haben über das Lamm eben gehört, das wunderschöne Lied. Sie wurden erkauft, nicht mit Gold und Silber, mit Territorien, mit irgendwas, sondern mit dem Blut des Lammes. Ja? Hier, Offenbarung 5, 9, denn du bist geschlachtet worden und hast für Gott erkauft durch dein Blut. Wie heißt es da auch wieder, Epheser 1, 3, Epheser 1, 7, wir sind erlöst durch das Blut des Lammes und haben die Vergebung aller Sünden. Es gibt ja für die Israeliten, gibt es ja kein schöneres Bild oder kein vertrauteres Bild als das des Lammes. Da denken die Israeliten natürlich sofort an die Befreiung aus Ägypten. Das tägliche Brandopfer war bestimmt vom Lamm. Und die Vergebung einmal im Jahr am großen Yom Kippur, dem Versöhnungstag, war ebenfalls das Lamm oder das Blut des Lammes. Und wenn schon das Blut des Passahlammes im Alten Testament die Kraft besaß, selbstverständlich über Gott, weil er es eingesetzt hat, ein ganzes Volk aus der Knechtschaft Ägyptens zu befreien, wie viel mehr hat das Blut unseres Herrn Jesus Christus Kraft, Menschen zu retten? Das muss ich Ihnen jetzt zeigen. Das Blut Jesu ist der höchste Preis, der je gezahlt wurde. Und die Bibelstellen jeweils dahinter geschrieben. Aber bitte freuen Sie sich doch einfach mit mir. Was ist das schön zu wissen, diese Gnade? Haben wir es verdient? Haben wir uns das erarbeitet? War es nicht Gott, der uns angesprochen hat? War es nicht er, der die Initiative ergriffen hat? Ist es nicht seine Liebe, dem alles entspringt, seine Liebe zu Ihnen, zu mir, zu uns, ganz persönlich, individuell? Ist es nicht die Liebe des Sohnes, der in Übereinstimmung mit dem Vater diesen Weg gegangen ist und sein Blut gegeben hat? Und bezahlt den teuersten Preis. Gott gibt quasi sein Leben an unserer Stadt. Das Blut Jesu bewirkt ganze Erlösung und vollkommene Vergebung, Heiligung und Gerechtigkeit. Nichts können sie sich selber erarbeiten. Nichts von diesen Dingen, die hier stehen. Ganze Erlösung, vollkommene Vergebung der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Heiligung und Gerechtigkeit. Er hat uns ein für alle Mal vollkommen gemacht, sagt der Hebräerbrief, Kapitel 10, Vers 10. Das Blut Jesu versöhnt uns mit Gott, reinigt unser Gewissen, lässt uns Gott nahe kommen. Der Hohepriester einmal im Jahr mit Zittern und Bangen, und man sagt sogar nachher, man hätte einen langen Strick an den Hohenpriester gebunden, wenn er ins Allerheiligste ging in der Stiftshütte oder im Tempel, damit im Fall, dass er da tot umkippt vor der Heiligkeit Gottes, weil er konnte ja keiner rein ins Allerheiligste, die wären ja dann auch alle gestorben, da konnte man den am Strick wieder rausziehen. Einmal im Jahr, der Hohepriester, nicht mit seinem Eigenblut. Und Jesus ist mit seinem eigenen Blut in das Allerheiligste des Himmels gefahren, und über ihn dürfen wir uns alle frank und frei Gott nahen. Wir sind Gott nahe gekommen, Christus in uns. Darum können Sie an jedem Ort, in jeder Stellung, in jeder beliebigen Situation können Sie beten, ganz spontan. Ja? Kein langes Einleitungsritual oder irgendwas, einfach losbeten. Hauptsache Sie beten. Das Blut Jesu kauft frei von dem Sklaventreiber Satans, von der Macht des Todes, der Sünde und der Welt. Das Blut unseres Herrn Jesus macht uns zum Eigentum Gottes und befreit für den Himmel. Darum sind alle, die an Jesus glauben, versiegelt. Die gehören Gott. Das Blut Jesu gibt uns Freimütigkeit und Zutritt ins Allerheiligtum Gottes. Das ist eigentlich das, was ich auch schon am Anfang gesagt habe. Das zu wissen. Also damit lässt sich gut schlafen, nicht? Abends. Das zu wissen ist großartig. Und damit können wir auch viel überwinden, ja? Auch manche Trübsalzeit, die nur Tunnel ist, nicht Bahnhof. Der Bahnhof kommt. Es dauert noch was. Nächster Abschnitt. Diese sind es, die sich mit Frauen nicht befleckt haben, denn sie sind jungfräulich rein. Diese sind es, die dem Lamm nachfolgen, wohin es auch geht. Diese sind aus den Menschen erkauft worden als Erstlinge für Gott und das Lamm. Und in ihrem Mund ist kein Betrug gefunden worden, denn sie sind unsträflich vor dem Thron Gottes. Ja, das ist das, was ich am Donnerstag meinte in der Gebetsstunde. Da gibt es so viele Auslegungen. Und je mehr Sie lesen, je durcheinander werden Sie. Handelt es sich um Männer, die nicht geheiratet haben? Oder waren es Männer, die auch Familien hatten, aber dass eben nur die Männer versiegelt waren? Oder lebten die tatsächlich im Zölibat? Oder ist das Ganze lediglich symbolisch zu verstehen? Ich hatte am Donnerstag gefragt, bitte überlegen Sie sich mal als Hausaufgabe, was damit gemeint sein könnte. Und da kam einer auf mich zu, ja, aber dass du das nicht weißt, ist doch ganz klar, das sind die Zeugen Jehovas. Kleine Scherzeinlage. Ich persönlich gehe davon aus, ich werde das auch versuchen zu belegen, dass es sich tatsächlich um Männer handelt. Ich nehme diese Stelle wortwörtlich, und zwar aus folgenden Gründen. Es heißt bei ihrer Versiegelung schon in Kapitel 7, Vers 3, bis wir die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen versiegelt haben. Es scheint sich um Knechte im buchstäblichen Sinn zu handeln. Und zwar um Knechte, die in einer ganz besonderen Weise Gott geweiht sind, und zwar in einer Art Priesterdienst, dem Lamm nachzufolgen, wohin es auch geht. Und jetzt kommt es, es ist ganz wichtig, dass wir uns das merken. Damit ist nicht ein heutiges Zölibat gerechtfertigt. Wir dürfen nicht den Fehler begehen und die Ereignisse einer Heilsgeschichte, in der wieder ganz andere Regeln gelten als heute, zu übernehmen und in unsere Zeit hinein zu implantieren. Heute gelten die apostolischen Briefe als die Grundlage, vor allen Dingen Lehrgrundlage für die Gemeinde Jesu. Allen voran, natürlich alle apostolischen Briefe, aber allen voran die Briefe des Apostel Paulus. Er sagt, wir sind die Diener des neuen Bundes, wir sind die Verwalter der Geheimnisse Gottes. Es geht nämlich bei diesen 144.000, liebe Glaubensfreunde, um die souveräne Erwählung, Berufung von einer speziellen Gruppe von Menschen durch Gott. Und sie unterscheiden sich in allem von allem. Schon allein, dass die überhaupt da sind, ist ja was Besonderes. Ja? Die sind ja heute noch nicht da, solange die Gemeinde auf dieser Erde ist. Darum sage ich ja auch immer, die Entrückung der Gemeinde, der Leibesgemeinde, muss meines Erachtens vor der großen Trübsal stattfinden, weil mit der Gemeinde Jesu, da haben die 144.000 gar keinen Platz. Jetzt ist doch Gemeinde hier als Licht. Aber wenn Gemeinde nicht mehr da ist, dann fängt Gott wieder etwas anderes an. Ja? Würden wir Vers 4 so auslegen, dass damit nur allgemeine Sünden gemeint sind? Da haben wir ja gelesen, diese sind es, die sich mit Frauen nicht befleckt haben, denn sie sind jungfräulich rein. Also, dass man sagen würde jetzt, ja, damit ist ihr heiliges Leben gemeint. Die haben sich einfach von jeder Sünde ferngehalten. Die haben sich mit Sünde nicht befleckt. Dann müsste es eigentlich anders heißen. Es heißt aber ausdrücklich, und hier bleibe ich wirklich einfach beim Buchstaben, die sich mit Frauen nicht befleckt haben und dass sie jungfräulich rein sind. Es kann sich deshalb auch nicht bloß eben um Bewahrung von Hurerei handeln, sondern tatsächlich im buchstäblichen Sinn um männliche Jungfrauen. Auch die spätere Ergänzung übrigens macht das ganz deutlich, weil sonst wäre die gar nicht nötig. Wenn mit Vers 4 alles gesagt worden wäre, ja? Wenn also Vers 4 bedeuten würde, diese sind es, die mit Frauen nicht befleckt haben, sie sind jungfräulich rein. Wenn das jetzt lediglich bedeuten würde, ja, die haben einfach nicht gesündigt, die haben ein tolles Leben geführt, ein sauberes Leben geführt, obwohl die verheiratet waren oder so, dann wären die anderen Sätze, die folgen, gar nicht nötig. Aber es folgt dann in Vers 5, dass kein Betrug in ihrem Mund gefunden worden ist, als Zusatz. Und dann noch, sie sind unsträflich vor dem Thron Gottes. Liebe Freunde, es handelt sich hier um drei separate Sätze, Hinweise, die voneinander zu unterscheiden sind. Sie waren tatsächlich nicht verheiratet und waren Jungfrauen. Sie haben sich tatsächlich nicht versündigt mit ihrem Mund und sie sind tatsächlich rein gerecht vor Gottes Thron. Wenn mit dem ersten Satz das alles schon gesagt worden wäre, dann wären die nachfolgenden Sätze gar nicht mehr nötig. Aber sie sind nötig, weil alle drei Dinge etwas Separates darstellen. Sehen Sie, die körperliche Vereinigung in einer Ehe ist neutestamentlich ja keine Befleckung. Das ist ja ganz klar. Ja? 1. Korinther 7, 5. Wir müssen aber berücksichtigen, und das macht man vielleicht dann in diesem Punkt auch zu wenig, wir müssen berücksichtigen, dass die Zeit der Offenbarung wieder eine ganz andere Zeit ist, innerhalb der Heilsgeschichte. Eine ganz vollkommen andere Zeit. Schon die Erwählung der 144.000 macht das ja deutlich, dass es sich um etwas vollkommen Neues, vollkommen anderes handelt, als es je gegeben hat. Also ich gehe davon aus, die sind zu vergleichen, so mal jetzt als Bild, als Symbol, die sind zu vergleichen mit Johannes dem Täufer, der vor dem Kommen Jesu auftrat, ja, der offensichtlich auch ledig gewesen ist. Oder sagen wir mal vielleicht sogar mit dem Apostel Paulus, der in solch einer Hingabe lebte. Oder Jesus selber, der auch ledig gewesen ist. Oder denken wir mal an die Aussage des Herrn Jesus. Und da spricht er ja in den Evangelien, ich sage immer wieder, Offenbarung ist der Anschluss an die Evangelien. In den Evangelien ist die Rede vom Evangelium des Reiches, des messianischen Reiches. Das stand immer bevor. In den apostolischen Briefen ist die Rede von dem Evangelium der Gnade, der Herrlichkeit. Mit dem Evangelium des Reiches war immer das bevorstehende messianische Reich gemeint. Und in der Offenbarung wird dieses Evangelium des Reiches wieder aufgegriffen und verkündigt. Und Jesus sagte schon in Matthäus 19, 12, in Bezug des Evangeliums hinblickend auf das messianische Reich, sagte er schon, nach der neuen evangelistischen Übersetzung, Matthäus 19, 12, das habe ich jetzt hier nicht drauf, und wieder andere verzichten von sich aus auf die Ehe, weil sie ganz für das Reich da sein wollen, das der Himmel regiert. Das Reich, das der Himmel regiert, ist das messianische Reich. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Ja? Und ich bin der Meinung, dass diese 144.000 in dieser Zeit der Offenbarung, wo das Reichsevangelium wieder verkündigt wird, die Wiederkunft Jesu und das messianische Reich, das jetzt bevorsteht, dass die sich dafür radikal einsetzen und eben nichts anderes neben sich dulden. Darum, diese sind es, die dem Lamm nachfolgen, wohin es auch geht. Also sie leben so vollkommen dem Herrn hingegeben, ihre Gesinnung, sie folgen dem Lamm, das heißt, ihre Gesinnung nach sind sie schon eingestellt wie das Lamm, wohin es auch geht. Sein Weg ist ihr Weg. Sie gehen grundsätzlich keine eigenen Wege. Sie haben keine eigenen Wünsche, Ziele. Ihr Weg ist der Messias. In ihrem Mund ist kein Betrug gefunden worden. Sie leben in absoluter Aufrichtigkeit und Wahrheit, distanziert von jeder verlogenen Machenschaft des antichristlichen Reiches. Denn der Apostel Paulus spricht über die Zeit, wenn der Antichrist regiert. In 2. Thessalonicher Kapitel 2 sagt er ja, der kommt also, der Mensch des Verderbens, und der setzt sich in den Tempel und so weiter. Und der Herr wird ihn dann, wenn er kommt, wird er ihn mit dem Hauch, mit dem Odem seines Mundes vernichten. Und in diesem Zusammenhang schreibt Paulus dann weiter, ihn, also der Antichrist, der sich in den Tempel setzt, dessen Kommen aufgrund der Wirkung des Satans erfolgt, unter Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder und aller Verführung der Ungerechtigkeit bei denen, die verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden können. Darum wird ihnen Gott wirksame Kraft der Verführung senden, sodass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern Wohlgefallen hatten an der Ungerechtigkeit. Diese 144.000 lassen sich nicht verführen in dieser Zeit durch Ungerechtigkeit. Sie bleiben in der Liebe zur Wahrheit, wo fast die ganze Welt abfällt und ein Großteil Israels. Sie kommen deshalb auch nicht unter das Gericht Gottes der wirksamen Kraft der Verführung, die Gott nämlich zulässt für die Menschen, die die Liebe zur Wahrheit verlassen haben. Weil sie sind ja versiegelt mit dem Namen des Vaters. Sie bleiben beim Glauben an die Wahrheit und sie haben kein Wohlgefallen an der Ungerechtigkeit. Und dann heißt es noch über sie, dass sie in den Augen Gottes gerecht sind. Denn sie sind unsträflich vor dem Thron Gottes. Wodurch? Erstens und absolut erst einmal Einzigartiges. Die Gnadenwahl. Die Gnadenwahl. Sie lesen in der Offenbarung Kapitel 7 bei ihrer Versiegelung nichts von, was die da alles getan hätten, dass sie jetzt versiegelt worden wären. Da heißt es einfach, Gott lässt sie versiegeln, weil er das so will. Er will seine Schar haben und er hat immer seinen Überrest. Aber selbstverständlich über das Blut des Lammes. Das ist es. Das Blut des Lammes macht sie gerecht vor dem Thron Gottes. Unsträflich. Auch mit uns ist das nicht anders. Aber selbstverständlich leben sie dann auch diese Gnade aus und führen ihre Lebensweise so, dass sie unsträflich sind. Wir sind gerettet aus Gnade und wir sollen jetzt in dieser Gnade leben und die Gnade nicht zum Deckmantel der Sünde benutzen. Diese sind aus den Menschen erkauft worden, das haben wir behandelt, als Erstlinge für Gott und das Lamm. Erstlinge. Wo es Erstlinge gibt, gibt es auch Zweitlinge, ja? Nicht Zwillinge, Zweitlinge. Drittlinge, Viertlinge, oder? Fünftlinge. Erstlinge bedeutet ja was. Diese 144.000 sind Erstlinge, das heißt, sie sind der bescheidene, sag ich mal in Anführungsstriche, erste Teil einer Gesamternte, die dann noch folgt. Und da werden die wahrscheinlich zu beitragen, denn ich gehe davon aus, die können ja alle Sprachen der Welt, die Juden kommen ja aus allen Völkern der Welt, und dann werden die aber hammermäßig loslegen und das Evangelium verkündigen, ja? Und da kommen ja noch die zwei Zeugen und so weiter und so fort. Und dann ist ja nach ihrer Versiegelung, Offenbarung Kapitel 7, sehen wir ja auf einmal eine unzählbare Schar aus der Nationenwelt, die kommt aus der Trübsal kommt und gerettet ist. Ja, wodurch, steht zwar nicht wörtlich da, aber ich denke, das ist die Folge unter anderem der 144.000, ihrer Arbeit, denen ja kein Schaden zugefügt werden kann. Also die Erstlinge sind dem Herrn, auch in der Bibel, immer besonders heilig, darum ja auch die Erstlingsopfer, die Erstlingsgaben oft der Ernte als Opfer für den Herrn. Und auch hierzu gibt es übrigens eine interessante Parallele wieder zum Alten Testament, Jeremia Kapitel 2, Vers 3. Israel war damals dem Herrn geheiligt. Die Erstlingsgabe ist immer besonders geheiligt. Und darum auch als Erstlingsopfer vor Gott gegeben. Der Erstling seines Ertrags. Und das, ihr Lieben, wiederholt sich jetzt in der Zeit der Offenbarung. Da knüpft Gott wieder an. Er lässt seine Verheißungen nicht fallen. Also, das gehen wir jetzt mal ganz kurz durch, ein bisschen schneller. Diese Erstlinge kommen aus den Stämmen Israels. Die Bibelstellen habe ich da angegeben. Dann, es werden aber nach ihnen noch viele andere gerettet aus, so heißt es in der Offenbarung verschiedentlich, Stämmen, Völkern, Sprachen, Nationen, nach ihnen. Dann sehen wir die Märtyrer unter dem Altar. Wir sehen eine große Schar aus der Drangsal kommen. Wir sehen die Frau aus Israel, die in der Wüste einen bereiteten Ort bekommt und bewahrt wird und gerettet werden wird. Die kommen hauptsächlich aus dem jüdischen Land. Dann geht es aber weiter. Nach ihnen gibt es eine unzählige Schar von Juden, von ihrem Samen, Offenbarung Kapitel 12 am Schluss, Vers 17 glaube ich, die aus der Zerstreuung kommen, aus der weltweiten. Und darum kämpft der Satan, weil er die Frau nicht angreifen kann, kämpft er gegen die übrigen ihres Samens, die in der ganzen Welt zerstreut sind. Da werden alle Juden angegriffen. Die ersten Tendenzen haben wir ja heute schon. Die werden errettet. Weiter werden Heilige erwähnt, die zu den Nationen gehören, Offenbarung 13,7. Dann wird das ewige Evangelium verkündigt. Das ist übrigens auch eine ganz tolle Sache. Offenbarung Kapitel 14, Vers 6, das ist wieder das Evangelium des Reiches, das jetzt verkündigt wird. Das schließt wieder an den Evangelien an. Da wird es heißen, der Messias kommt. Und dann, bitte erschrecken Sie nicht, dieses Evangelium des Reiches wird allen Nationen verkündigt. Das ist es. Und wer ausharren wird bis ans Ende, der Trübsal, der wird gerettet. Unterscheidung ist wichtig. Sehr wichtig. Dann die Überwinder über das Tier, über sein Bild und das Mahlzeichen. Die errettete Braut, die sich bereit gemacht hat. Die Auferstehung der anderen Märtyrer, die an der ersten Auferstehung teilhaben. Die erste Auferstehung von zwei Auferstehungen, die in der Offenbarung geschildert werden. Und wer an der ersten Auferstehung teilhat, der wird mit dem Herrn regieren 1000 Jahre. Das sind also alles Gruppen, die auf die Erstlinge der 144.000 folgen. Ich denke, dass Sie hoffentlich mir soweit folgen konnten. Ich möchte aber noch zum Schluss, ist ja immer wichtig, wenn wir die Bibel auslegen, dass wir erst einmal sehen, was sagt der Text überhaupt und wer ist im Text gemeint. Es ist nicht immer sofort automatisch was Geistliches gemeint für uns. Das ist gar nicht wahr. Erst meint der Text immer das, was dasteht. Und wenn man das analysiert hat und dargelegt hat, dann weiß man auch, was die Bibel meint, was Gott gemeint hat, der die Bibel inspiriert hat und was das für die Zukunft bedeutet. Und dann darf man das nachher natürlich auch geistlich anwenden. Und das tun wir jetzt noch. Wir lernen erstens, dass Israel eine zentrale Bedeutung hat für die Zukunft. Da schreibt übrigens Fruchtenbaum in diesem Buch, das Jonathan hier anbefohlen hat, über den Galaterbrief sehr gut. Da gibt es ja in Kapitel 6, Vers 16, glaube ich. Und das alle über die, die glauben und über das Israel Gottes. Und da meinen ja auch viele, ja, da ist die Gemeinde gemeint. Und der Fruchtenbaum legt das ganz toll dar. Wirklich, ganz fantastisch. Israel hat als physisches Volk eine Zukunft. Darum stehen wir als Mitternachtsruf zu diesem Volk. Und das hat auch Paulus verkündigt. Der war ja der Apostel der Nationen. Aber wenn wir mal lesen, Römer 9 bis 11, was der über Israel zu sagen hatte, das gehört zu seiner Verkündigung, zu seinem Programm. Ich finde immer schade, wenn Israel vernachlässigt wird. Auch wir haben das Passahlamm. So wie das Lamm oder wie die 144.000 mit ihm, mit dem Lamm auf dem Zionsberg stehen, So wird auch die Gemeinde zukünftig mit ihm in seiner ewigen Herrlichkeit offenbar werden. Und alles, was wir jetzt überleben oder was wir jetzt durchleben, sind Tunnel, nicht Bahnhof. Den werden wir einst erreichen. Hier, Kolosser 3, 4. Wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Und ich glaube, dass im Verborgenen der Offenbarungszeit das letzte Buch der Bibel, Gemeinde, schon dabei ist. Denn die wird ja mit Christus die Welt richten, den Kosmos richten. Und da sehen wir schon die Verherrlichung in der Offenbarung des Lammes, des Herrn. Und da wird Gemeinde da schon mit integriert sein. Auch wir sind nach Epheser 1 und Kapitel 4 versiegelt mit dem Heiligen Geist Gottes. Wir haben das Unterpfand des Geistes. Wir haben die Garantie, ich sage mal so bildlich gesprochen mit den 144.000, sie haben den Namen Gottes des Vaters, des Lammes, Jesus Christus, auf ihrer Stirn, in ihrem Herzen, für die unsichtbare Welt sichtbar eingebrannt. Sie sind ein Eigentum des Vaters. Wer sie antastet, tastet Gott an. Der will Gott etwas klauen. Glauben Sie, dass er das zulässt? Dass man Gott beklaut? Niemand wird sie mir aus meiner Hand reißen. Heilsgewissheit, herrlich. Wer nicht an die Heilsgewissheit glaubt, glaubt an Werke. Und wer an Werke glaubt, kann nie im Endeffekt Heilsgewissheit haben. Es ist die Gnade. Nur wer ein Kind Gottes ist, kann mit einstimmen in die himmlische Sprache, in das geistliche Verständnis der Bibel und der ganzen Heilsgeschichte, der himmlischen Lieder. Ganz praktisch, der kann Lieder hier mitsingen, ja, mit verbundenem Geist. Auch wir sind teuer erkauft, ebenso wie die 144.000 und der Überrest Israels später und noch vielen aus den Nationen. Auch wir sind teuer erkauft mit dem Blut des Lammes. Es gibt keinen größeren Preis. Und darum sind wir auch Erstlinge. Die Gemeinde Jesu, die 144.000 sind nachher auch Erstlinge. Aber von allen, die in der Offenbarung folgen, haben wir wieder den Unterschied. Und die Gemeinde Jesu heute ist auch Erstlinge, Erstlinge des Geistes seit Pfingsten. Und seit Pfingsten, das waren diese 120 Personen, ja, und noch mehr, das waren die Allerersten, die Erstlingsersten. Und dann sind viele gefolgt und die Gemeinde als solches, als Leib Christi, sind wiederum Erstlinge von dem, was Gott nachher noch tut und rettet. Wir sind eine Vorstufe, aber eine Erstlingsgabe war eine Gabe für sich, ganz für sich, isoliert. Herrlich. Und deshalb sind auch wir aufgerufen, Jesus nachzufolgen, wohin er auch geht. Wir sind aus Gnaden gerettet, wir sollen jetzt in der Gnade stehen und in der Gnade leben und aus der Gnade leben und unser Leben führen. Die dem Lamm folgen, wohin es auch geht. Wie viele haben da eine fromme Sprache. Aber wenn es in die Richtung geht, die ihnen nicht passt. Ja, ich bin zu allem bereit. Zu allem. Aber dazu nicht. Die folgen dem Lamm, wohin es auch geht. Sind sie dazu bereit? Wenn der Herr ihnen sagt, deine Aufgabe ist nicht auf Missionsfeld, drehen wir den Spieß mal um. Deine Aufgabe ist in deiner lokalen Gemeinde. Sind sie dann bereit? Umgekehrt natürlich auch. Oder wenn der Geist uns beruft und sagt, deine Aufgabe ist hier der lokalen Gemeinde draußen zu helfen oder im Seniorenzentrum. Das sind Menschen, die brauchen Jesus. Du hast eine Ausbildung. Sind wir dann bereit, wohin das Lamm auch führt? Ich hätte mal Freude, über Berufung zu sprechen in der Gemeinde. Da mache ich mir in der letzten Zeit viele Gedanken drüber, auch für mich persönlich, was Berufung im Neuen Testament bedeutet. Können wir mal machen, oder? Können wir mal machen. Vielleicht noch hilfreich. Ja, vielleicht übernächste Mal. Vielleicht aber nur, ich verspreche es nicht. Ja, auf jeden Fall wäre das mal ein Punkt, ne? Berufen zum Wäschewaschen, so nennen wir das Thema. So, das habe ich jetzt schon. So, ist kein Betrug in ihrem Mund gefunden. Kein Betrug in ihrem Mund gefunden. Sie leben also im Stil als Christen. Sie betrüben den Geist nicht. Sie reden nicht unbegründet schlecht über andere Christen. Ja? In der Familie oder was auch immer. Und darum ist der letzte Satz, ich fand das ein schöner Satz, den habe ich dem René Malgo geklaut. Von dem habe ich jetzt was gelesen, er hatte was geschrieben und hat mir das zu lesen gegeben. Und dann habe ich das zurückgegeben, oh, fand ich so gut, was er da geschrieben hat, was er in Holland verkündigen wird. Und da hat er diesen Spruch am Ende, da habe ich gesagt, Mensch, René, hältst du diese Botschaft mal in der Zionshalle? Und dann hat er gesagt, na, ich weiß nicht, aber wenn, dann so spät, dann haben die das sowieso wieder vergessen. Dann habe ich gesagt, ja, kannst du mir den hier geben? Dann hat er gesagt, selbstverständlich, Norbert, ich schicke dir diesen Spruch. So, hier, Hamilton, also nicht der Formel-1-Fahrer, ein Ausleger der Offenbarung, gibt den Rat, richte dein ganzes Leben auf diese herrliche Vollendung und lass alles, was du zwischen jetzt und dann tust, von dem Moment bestimmt sein, wenn Jesus kommen wird. Lebe jetzt für ihn, sodass du ihn dann genießen kannst. Arno Fröse, das ist immer ein bisschen humorvoll, er hat das mal so ausgedrückt, aber wisst ihr Leute, wenn wir dann im Himmel sind, lasst uns jetzt arbeiten, wie wir nur arbeiten können, und wenn wir dann im Himmel sind, die ersten 10.000 Jahre werden wir mal erstmal ausschlafen. Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Woche. Amen. Wir wollen noch beten. Ja, himmlischer Vater, danke für das wunderbare Wort der Bibel. Inspiriert, von dir durchdacht, belebt, gegeben. Lass es uns immer besser verstehen. Deine Heilsordnungen innerhalb der Heilszeiten, der Heilsgeschichte. Damals Israel, heute Gemeinde, dann wieder Israel, die 144.000. Oh Herr, was gehst du für einen wunderbaren Weg? Kann dich nur preisen und loben, Herr. Das hat auch mir was zu sagen und uns. Jesus, dein Blut, jetzt in diesem Moment wollen wir dir von Herzen kommend Dank sagen, dass du den Preis bezahlt hast und dass du das, was unsere Zukunft ausmacht, dass du uns das erworben hast mit deinem Blut. Lass uns mit einstimmen können, mitsingen, Herr, in diesen geistlichen Gesang. Amen.